Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich erinnere mich noch gut an unsere erste große Jugendfreizeit hier in der Gemeinde. Das war 2004. Es ging nach Südfrankreich paddeln in der Tarnschlucht. Kanu fahren wollten wir. Und nun ist der Tarn schon etwas anderes als die Leine hier, die so gemächlich dahin plätschert. Nein, der Tarn ist über weite Strecken ein richtiger Wildwasserfluss und Kentern nicht ausgeschlossen. Und aus der Kanu-Einweisung, die wir von unserer Betreuerin vor Ort bekommen haben, ist mir eine Erklärung noch ganz besonders in Erinnerung. Sie sagte immer wieder und betonte das und wiederholte das. Sie sagte, der Fels ist dein Freund. Nun, was meinte sie damit? Im Fluss lagen immer wieder große Felsbrocken, Felsblöcke. Und es war häufig so, wenn unerfahrene Paddler von der Strömung auf so einen Felsklotz so zugeschoben wurden, dann machten sie in der Regel einen großen Fehler. Da versuchten sie oft ängstlich, sich mit Körper und Boot vom Felsen abzuwenden. Und dabei drückt dann das Wasser zwischen Felsen und Boot. Und dadurch, dass sie sich auch noch mit dem Körper dann vom Felsen wegdrehen, verlieren sie das Gleichgewicht und kentern. Und so ist beim Paddeln das Gegenteil genau richtig. Man darf sich nicht vom Felsen abwenden, sondern sie erklärte, wende dich dem Felsen zu. Halte dich immer ganz dicht am Felsen. Desto geringer ist die Gefahr des Kenterns. Vergiss nie, der Fels ist dein Freund. Der Fels ist dein Freund. Das werde ich nie vergessen. Zumal wir diese Mahnung beim Paddeln selber dann nicht immer beachtet haben und tatsächlich die meisten von unserer Gruppe mal gekentert sind. Der Pastor eingeschlossen. Ja, der Fels ist dein Freund. Ein schönes Wort zum heutigen Thema, passend felsenfest. Wir alle, wir fahren auf dem gewaltigen Strom des Lebens. Und auch dieser Strom hat gefährliche Stellen, Stromschnellen. Manchmal ist er reißend und wir drohen zu kentern. Und im Strom der Zeit felsenfest steht der große Felsen, von dem es heißt, der Fels ist dein Freund. Es ist ein Felsen, der nicht wankt und nicht weggespült wird von Zweifeln und Unglaube. Es ist der Fels, der den Namen trägt, Jesus Christus. Esto mihi. Dieses Zitat aus Psalm 31 hat diesem Sonntag, ich sagte das eingangs, seinen Namen gegeben. Esto mihi, sei mir ein starker Fels. Der letzte Sonntag vor der Passionszeit und wir bedenken das Leiden und Sterben Jesu und wir denken daran, was es bedeuten kann, Jesus nachzufolgen. Dass das auch eine Zeit des Leidens sein kann und der Anfechtungen. Und darum haben die Alten sozusagen als Ermutigung für die Passionszeit, auch für die persönlichen Passionszeiten im eigenen Leben, als Ermutigung diesen Psalm vorangesetzt. Sei mir ein starker Fels. David hat diesen Psalm geschrieben, dieses Gebet, und er machte diese Erfahrung. Er erlebte, dass Gott ihm so ein starker Fels war. Und was hat er ja im Laufe seines Lebens wirklich für reißende Ströme erlebt? Wenn wir David hören, dann haben wir manchmal das Bild vor Augen von einem strahlenden Sieger, der einst als kleiner Mann gegen den Riesen Goliath gewonnen hat. Der Held, dem das Volk zujubelte und der am Ende die Königskrone davontrug. Aber, ihr Lieben, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus seinem Leben. Er kannte nicht nur Triumphe, Siege und Erfolge, nein, das andere war ja noch viel häufiger in seinem Leben. Bittere Niederlagen, Verfolgung, Verachtung, Verzweiflung, Versagen und Verzagen. Und der Psalm 31 ist ein Spiegel all dessen. Und dadurch ist er so lebensnah. Und dadurch ist er auch uns so nah, dieser Psalm, dieses Gebet, weil ja auch bei einem von uns im Leben eben nicht alles so glatt geht und geradeaus läuft. Nein, David kennt wie wir beides. Höhen und Tiefen, Sonnenschein und Stürme. Und ich möchte den ersten Punkt so überschreiben: Verzagen und Vertrauen. Ich lese uns noch einmal den Anfang von diesem Psalmgebet, ein Psalm Davids, vorzusingen. Das mit dem Vorsingen lassen wir mal weg an dieser Stelle. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zuschanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Schon in diesen wenigen Versen fällt auf, wie unterschiedlich die Art und Weise ist, wie David hier redet. Eben noch fleht er in einem leidenschaftlichen Bittgebet zu Gott: Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Da ist also ein Mensch schon am Verzagen und am Verzweifeln. Es ist für ihn 5:12, das Wasser steht ihm bis zum Hals. Und er wartet auf die Hilfe Gottes. Deswegen sagt er: Hilf mir eilends. Wo bleibst du denn, Gott? Wann lässt du mich denn endlich deine Hilfe erfahren? Ich kann nicht mehr, ich bin in großer Not. Sei mir doch ein starker Fels und eine Burg. Doch schon im nächsten Satz, da schlägt das Flehen und Bitten abrupt um in eine Gewissheit, in eine Zuversicht. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Eben noch gefleht, gebetet, gebettelt, sei mir ein Fels und eine Burg. Und im nächsten Satz: Denn du bist mein Fels und meine Burg. Dieses ständige Wechselbad der Gefühle, das zieht sich durch den ganzen Psalm. David ist hin und her gerissen zwischen Verzagen und Vertrauen. Da gibt es Verse in diesem Psalm, die sind ein einziges Klagelied eines am Boden Zerstörten. Wir haben ja eben, als wir den Psalm gebetet haben, nur einige Ausschnitte aus diesem Psalm gebetet. Aber da heißt es dann auch: Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden, die mich sehen auf der Gasse fliehen vor mir. Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Ein zerbrochenes Gefäß. Scherben, Trümmer sind von seinem Leben übrig geblieben. Kennen wir solche Situationen, wo wir am Boden zerstört sind, wo von unseren Träumen, Plänen und Wünschen nur Scherben übrig geblieben sind? Und dann gibt es in diesem Psalm mittendrin wieder ganz andere Töne. Plötzlich erinnert sich David: Moment, ich bin Theologiestudium, da lernt man an der Universität die sogenannte historisch-kritische Methode. Das ist eine Methode, womit man die Bibel oftmals nach Lust und Laune zerpflückt, wo man an ihrer Historizität zweifelt und sich mit großer Wonne auf die Suche macht nach den unterschiedlichsten angeblichen Quellen. Weil man meint, man weiß das heute ja alles besser. Und da hat man sich also auch diesen schönen Psalm vorgenommen und hat ihn regelrecht zerpflückt. Weil man gesagt hat, dieser Psalm kann doch gar nicht so aus dem Munde eines einzelnen Menschen kommen. Hier wurden verschiedene Psalmen und Psalmengattungen miteinander vermischt und durchgemixt. Hier wurden verschiedene Quellen, eben ein Klagelied und ein Danklied, Weinen und Loben, von irgendeinem Redaktor dann zusammengemischt, zusammengestellt. Sowas, das kann man an der Uni lernen. Ganz ehrlich, ich sage das jetzt mal so, ich halte das für kompletten Quatsch und Blödsinn. Und zum Glück sieht man auch in der Forschung inzwischen, nein, dieser Text ist eine Einheit und gerade in seiner Widersprüchlichkeit, in seinem Hymn eine Einheit aus der Feder und aus dem Munde Davids. Denn es ist doch gerade das die Erfahrung, die wir auch machen. Es gibt dieses Auf und Ab im Glauben und im Leben. Wir können eben nicht immer nur danken und loben. Und umgekehrt, zum Glück müssen wir auch nicht immer nur zagen und klagen. Wir erleben beides. Wir kennen die Erfahrung des Verzagens, aber auch die Erfahrung des Vertrauens. Und David packt das dann gegen Ende des Psalms in einen einzigen Vers. Da sagt er, ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Und was hat der Bursche alles erlebt? Als Kind von seiner eigenen Familie wie das fünfte Rad am Wagen behandelt, vergessen, vom eigenen Vater übersehen, von den älteren Geschwistern fertig gemacht und gemobbt. Das kommt manchmal vor, dass die Kleinsten und Jüngsten von den anderen, den Großen, nicht so richtig ernst genommen werden und immer fertig gemacht werden. Als der Prophet Samuel zur Familie Isais kam und alle seine Söhne sehen wollte, da hat der Vater Isai den David glatt vergessen. Der blieb auf dem Feld und konnte Kleinvieh hüten, der David. Er war ja der Kleine. Kennst du auch solche Erfahrungen? Mich beachtet keiner. Irgendwie will mich keiner haben. Wenn die anderen zusammenstehen, fröhlich in trauter Runde, vielleicht beim Kirchcafé oder wo auch immer, du fühlst dich immer irgendwie außen vor. Oder dieses Gefühl, wertlos zu sein. Die brauchen mich gar nicht. Ich bin gerade mal gut genug für die einfachsten Arbeiten. David wusste davon, manches Lied zu singen, im wahrsten Sinn des Wortes. Doch er fand Halt im Glauben. Er fand Halt im Glauben an Gott, an den guten Hirten, an Gott, der sein Fels war. Und dann die Salbung zum König. Doch es war eine Salbung zum König auf Hoffnung hin, denn die Gegenwart war für David ganz anders. Voller Verfolgungen durch den amtierenden König Saul. Es war eine Zeit voller Geduldsproben, eine Zeit des Wartens. Auch wir sind von Gott zu Königen und Königinnen bestimmt. Doch auf Hoffnung hin. Könige werden wir sein in Gottes Reich. Und hier in der Gegenwart, in diesem Leben, ist davon manchmal nicht viel zu spüren. Manchmal schenkt Gott uns solche Momente, wo wir tatsächlich wie ein König gelassen und souverän sind. Aber dann gibt es diese Augenblicke, wo wir am Boden sind. Und da gilt es, diese Spannung auszuhalten. Diese Spannung zwischen Verheißung und Erfahrung. Die Spannung zwischen Verheißung und Erfahrung. Das kannte David gut. Und dann die Schuld, die David auf sich lud. Obwohl er ein Mann des Glaubens war, kannte er nicht nur Verzagen, sondern auch Versagen. Er fiel in Sünde. Er wurde zum Ehebrecher. Ja, er wurde sogar zum gemeinen Mörder. Und daran erinnert er sich auch in diesem Psalm. Er sagt, meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat. Doch er erlebt Vergebung, er erlebt Erlösung, weil er umkehrt, weil er Buße tut. Psalm 51 schreibt, er schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und dann noch das unsägliche Leid in Ehe und Familie im Hause David. Seine eigene Frau Michal verspottet ihn, lacht ihn aus. Da war nicht mehr viel von Liebe zu spüren. Und sein eigener Sohn Absalom will ihn vom Thron stürzen, vertreibt ihn aus der Stadt, verfolgt ihn und er will ihn beseitigen, er will ihn umbringen. Ja, auch in unseren Ehen und Familien gibt es manches Herzeleid. Und David war in seiner Misere gar nicht so ganz unschuldig. Er hat selber viele große Fehler gemacht in seiner Ehe, in der Familie, in Liebesdingen und Erziehung. Da hat er so manches Mal versagt. Doch Gott hat ihn nicht fallen lassen. Er hat ihm immer wieder aufgeholfen. Er hat ihm durchgeholfen. Und er hat ihm auch immer wieder schöne Momente geschenkt, Augenblicke des Glücks und der Freude. Auch das kannte David etwa, die wunderbare Freundschaft zu Jonathan. Ach, was ist das ein Geschenk, einen Freund zu haben. Und so war sein Leben, Davids Leben, wie so manches Leben von uns auch. Und genau wie dieser Psalm 31, immer wieder zwischen Verzagen und Vertrauen, zwischen Flehen und Gewissheit, zwischen der Bitte, sei mir ein starker Fels und eine Burg, und der Gewissheit, denn du bist mein Fels und meine Burg. Und nun noch ein zweiter Gedanke. Haben wir eben über Verzagen und Vertrauen nachgedacht, so wollen wir nun noch einen Blick darauf werfen, auf dieses Begriffspaar, Festigkeit und Freiheit. Festigkeit und Freiheit. Und was bedeutet das, wenn Gott, und seit dem Neuen Testament ist es auch Jesus Christus, der Fels unseres Lebens ist. Paulus bezeichnet im 1. Korintherbrief Kapitel 10 Jesus Christus als den geistlichen Felsen, der mit uns mitgeht und der unser Halt ist. Nun, was ist ein Felsen? Was macht er? Was bedeutet er? Er gibt festen Halt unter den Füßen. Ein Fels gibt Standfestigkeit, aber noch mehr. In der alten Zeit war ein Felsen auch immer ein Zeichen von Schutz. Denn man hat auf die hohen Felsen eine Burg gebaut. Das ist ja nun auch auffällig, dass hier Fels und Burg in einem Atemzug genannt werden. Wir waren im letzten Sommer mit der Familie in den Pyrenäen und da haben wir uns diese alten Katacherburgen angeschaut. Und es ist unglaublich, wie die oft in ganz hohe Felsen hineingebaut wurden, völlig unzugänglich, ringsum steile Schluchten. Das war dann schon ein ganz schöner Aufstieg, da erstmal hinzukommen. Der steile Weg, da gab es bei den Kindern schon manchmal auch ein Jammern. Ist das hier steil? Ja, aber oben auf dem Felsen, da war dann die Burg. Und einige von diesen Burgen wurden tatsächlich niemals erobert. Und David hat das erlebt, was es bedeutet, in Gott nicht nur einen Felsen, sondern auch eine sichere Burg zu haben. Er hat es erlebt, vieles um mich her geht in Trümmern. Ja, sogar meine Ehe, meine Familie wird erschüttert und meine Karriere ist ein ständiges Auf und Ab. Und auch auf Menschen ist nicht immer Verlass. Es gab nicht nur diesen guten Freund Jonathan, es gab auch Freunde, die zu Feinden wurden. Auch das erlebte David. Ja, und selbst mein eigener Glaube kann ins Schwanken geraten. David war nicht der strahlende Glaubensheld, der immer diesen festen, guten Draht zu Gott hatte. Nein, er hatte Zweifel und Verzweifeln kannte er auch. Ja, aber was hält dann noch, wenn alles schwankt? Nur Gott selbst. Er ist mein Fels und meine Burg. Jesus Christus ist mein Fels und meine Burg. Er macht den Glauben fest, felsenfest. Und diese Festigkeit, sie bedeutet aber nicht Starrheit, sie bedeutet nicht Einengung, sondern, und das ist das Faszinierende, sie bedeutet zugleich Freiheit. Und so sagt David im Laufe dieses Gebetes diesen wunderbaren Satz: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du eröffnest mir einen weiten Horizont. Das habe ich in den Pyrenäen gesehen, wenn man dann da oben ist, auf so einem hohen Felsen, auf einem Berg in so einer Burg. Und dann schaut man über die unendliche Weite dieser herrlichen Landschaft. Dann siehst du da unten das Tal, da siehst du ganz am Horizont das Meer. Du siehst unglaubliche Weite und Freiheit. Und das war ja auch so. Wer im Schutz von solch einer Burg war, der hatte eben diesen Weitblick auf die Landschaft und der beherrschte dann auch dieses Tal und die Weite. Der hatte die Freiheit. Gott schafft uns einen weiten Horizont. Wir dürfen mit frohem Mut Neues wagen. Er macht uns frei von Menschenfurcht. Und er macht uns frei von Sünden, Sorgen, Süchten. Der Dichter Heinrich Heine, der ist ja nun eigentlich eher als ein Spötter und Verächter des Christentums bekannt. Doch er hat es, und das wissen viele nicht so recht, in späten Jahren hat er eine Wende erlebt, eine Lebenswende. Er hat Freiheit gefunden von seiner Gottlosigkeit und so schrieb er im Jahr 1851, nur ein paar Jahre vor seinem Tod: Seit ich selbst der Barmherzigkeit Gottes bedürftig bin, bin ich frei geworden, all meinen Feinden Amnestie zu erteilen, also ihnen zu vergeben, ihnen zu verzeihen. Und Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen den lieben Gott selbst enthielten, habe ich den Flammen überliefert. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Und dann hat man ein Gedicht gefunden, das Heinrich Heine zugeschrieben wird, obwohl das durchaus umstritten ist, aber es würde gut passen zu seinen letzten Lebensjahren. Und da schreibt der Dichter: Zerschlagen ist die alte Leier. Und damit meinte er sein bisheriges gottloses Leben, seine Spottgedichte und all das, womit er gegen Gott rebelliert hat. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich kniee nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Zerschmettert ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Ach, schenk mir eine neue, neu und mild, von heilgem Friedensklang erfüllt Oneige segnen dich hernieder und gib mir neue Lieder. Hier hat jemand zunächst den Felsen Christus erlebt, der fest, aber eben auch hart ist, der uns Halt gibt, aber an dem auch unsere Selbstgerechtigkeit zerschellt und zerschmettert wird. Doch das hat diesen Menschen in eine neue Freiheit geführt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das hat diesen Menschen in ein neues Leben geführt, das durch nichts zu erschüttern ist, nicht einmal durch den Tod. In deine Hände befehle ich meinen Geist, betet David in diesem Psalm. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Das sind die Worte, die Jesus am Kreuz gebetet hat, in seiner Todesstunde. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst. Das hat auch ein Heinrich Heine erleben dürfen. Und das dürfen auch wir erleben. Wenn wir den Felsen Jesus Christus haben, führt er uns in die Freiheit, in die Weite. Und dann brauchen wir keine Angst zu haben, selbst vor dem Tod nicht. Ein betagter Christ, kurz vor seinem Tod, er wurde gefragt von einem Ungläubigen, ob er sich denn gar nicht vor dem Tod fürchte. Und darauf antwortete er, ja, manchmal zittere ich, aber ich stehe auf einem Felsen und der Fels unter mir zittert nicht. Der Fels ist dein Freund, Jesus Christus. Amen.